Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Vor 20 Jahren wurde die Sowjetunion aufgelöst. Für die Kirchen- und Religionsgemeinschaften bedeutete das eine große Befreiung, sind sie doch 70 Jahre lang schwer drangsaliert worden. Vor allem unter dem Diktat Stalins sind von Moskau über Kiew bis nach Sibirien zahlreiche Kirchen, Moscheen und Synagogen abgerissen oder umgenutzt worden. Heute gehört die Glaubens- und Religionsfreiheit in allen ehemaligen Sowjetrepubliken zum ganz normalen Alltag. Und die Glaubensgemeinschaften erfreuen sich in Russland, in der Ukraine, in Georgien oder Armenien eines großen Zulaufs. Ja, sie erleben eine eigentliche Wiedergeburt. Unser Korrespondent in Moskau, Peter Giesling, berichtet.
Nicht erst seit dem Zerfall der Sowjetunion, nein, im Herbst 1990 noch unter Michail Gorbatschow hat sich die Sowjetunion vom Diktat des Atheismus verabschiedet und den Bürgerinnen und Bürgern offiziell die Religionsfreiheit zugestanden. Vor allem unter Stalin hat man die Kirchen nur in sehr eingeschränktem Rahmen, quasi am Rande der Gesellschaft, gewähren lassen, weil sich deren Wirken für die Staatsmacht eben als nützlich erwiesen hatte. Aber es waren damals vorwiegend nur Rentnerinnen und Rentner, welche es sich erlauben konnten, sich unter öffentlicher Beobachtung am Kirchenleben zu beteiligen. In den letzten 20 Jahren aber hat sich dies geändert in allen Republiken der ehemaligen Sowjetunion. Die Kirchen und Glaubensgemeinschaften erfreuen sich hier jetzt einer eigentlichen Renaissance. In Russland etwa sind jene Kirchen, welche während der Sowjetära zu Lagerhäusern oder zu Werkstätten umfunktioniert worden waren, wieder ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt worden. Zahlreiche Kirchenräume sind aufwendig renoviert, viele auch neu erbaut worden, sehr zur Freude der wirklich Gläubigen. Die russisch-orthodoxe Kirche gebärdet sich derweil aber auch als einzig selig machende Staatskirche. Sie kommt auch in den Genuss von Privilegien, von denen andere Gemeinschaften, wie etwa die kleinen evangelischen oder katholischen Gemeinden, nur träumen können. Es gehört mittlerweile auch zum guten gesellschaftlichen Ton, regelmäßig die Kirche aufzusuchen. Regierungschef Wladimir Putin beispielsweise dürfte während seiner Zeit als sowjetischer Geheimdienstoffizier kaum ein großer Kirchgänger gewesen sein. Jetzt aber lässt er sich an kirchlichen Feiertagen gerne mit demütigem Blick und einer Kerze in der Hand in einer Kirche ablichten. Aber auch der Islam erlebt eine Renaissance in den muslimisch geprägten russischen Regionen und in den einstigen sowjetischen Republiken Zentralasiens. In Kirgisistan beispielsweise hat so in den letzten Jahren dank finanzieller Unterstützung der Saudis in jeder einzelnen Ortschaft des Landes eine Moschee ihren Betrieb aufnehmen können. Überhaupt den Kirgisinnen und Kirgisen ist es jetzt wieder erlaubt, ihren Traditionen nachzuleben. Bei einem Besuch in der russischen Teil der Republik Tatarstan an der Wolga meinte der dortige russisch-orthodoxe Erzbischof Anastasi Metkin: Die orthodoxe Kirche und der Islam haben in den letzten Jahren beide eine Wiedergeburt erlebt. Beide Konfessionen haben unter der sowjetischen Verfolgung ja auch stark gelitten. In der tatarischen Hauptstadt Kasan leben orthodoxe Christen und sunnitische Muslime seit Jahrzehnten friedlich zusammen. Die hohen Minarette der Kul-Sharif-Moschee und die goldenen Kuppeln der christlich-orthodoxen Marie-Verkündungskathedrale im Kreml von Kasan gelten denn auch als Symbol für das Miteinander und Zusammenleben der beiden Glaubensgemeinschaften. Der einstige Mufti von Tatarstan, Guzman Hasrat Ischakov, meint, die gesellschaftliche Haltung, welche sich hier zwischen den Glaubensgemeinschaften herausgebildet habe, habe denn auch nicht bloß mit Toleranz zu tun. Toleranz würde ja bloß bedeuten, dass Angehörige verschiedener Gemeinschaften einander bloß duldeten. Bei uns in Tatarstan aber geht es nicht um Duldung, sondern um aufrichtigen gegenseitigen Respekt.
это не просто терпение, это взаимоуважение.
In Russlands Nordkaukasus wiederum, etwa in Tschetschenien, hat die wiedergewonnene Religionsfreiheit allerdings auch dazu geführt, dass beispielsweise die Frauen dort gut beraten sind, mit einer Kopfbedeckung, mit einem Kopftuch in der Öffentlichkeit aufzutreten. Nicht etwa als Zeichen neuer Freiheit, sondern als Zeichen der Unterordnung unter das Gebot der dortigen Geistlichkeit. In den Republiken der heute vor 20 Jahren aufgelösten Sowjetunion hat die gewonnene Religionsfreiheit den meisten Menschen eine äußerst wichtige Freiheit beschert. Schade bloß, wenn diese im säkulären Staat allenfalls die Freiheit Einzelner wieder unnötig einschränkt.
Aus Moskau hat Peter Giesling berichtet. In diesen Tagen ist ein Bildband erschienen, der das freundschaftliche Zusammenleben von Christen mit Muslimen in der russischen Stadt Kasan dokumentiert. Verfasserin ist die Fotografin Silvia Woser und unser Korrespondent Peter Giesling hat einige Hintergrundinformationen beigesteuert. Das Buch trägt den Titel »Zum Beispiel Kasan« und ist im Bentele Verlag herausgekommen. Die Schweizer Landeskirchen verlieren zunehmend Mitglieder. Auch die Zahl der Gottesdienstbesucherinnen und Besucher geht stark zurück. Anders sieht es bei den Freikirchen aus. Ihre Gottesdienste sind gefragt und ziehen die Gläubigen in Scharen an. Während das Interesse der Schweizerinnen und Schweizer an Religion nachweisbar zurückgeht, erfreuen sich die Freikirchen eines regen Zuspruchs. Wie kommt es dazu? Antonia Moser hat recherchiert.
Die Fakten sind klar. Seit den 1960er Jahren wird die Religiosität in der Schweiz gemessen und sie nimmt deutlich ab. Schweizer und Schweizerinnen glauben weniger an Gott, gehen nicht mehr zur Kirche und über 20% sind konfessionslos. Aber der Mitgliederverlust betrifft vor allem die Landeskirchen. Viele Freikirchen wachsen sogar. Die Freikirchen fallen auf, weil sie sehr aktiv sind und in den Medien präsent. Allerdings muss man ihre Größe relativieren. Der Lausanner Religionssoziologe Jörg Stolz.
Ja, man muss natürlich zuerst mal sagen, dass die Freikirchen wirklich ein Minderheitsphänomen sind. Manchmal, wenn man die Zeitung liest, hat man das Gefühl, es gibt eine Explosion von Freikirchen in der Schweiz. Dem ist nicht so. Das sind 2-3% der Bevölkerung in der Schweiz. Aber was speziell ist, ist, dass diese Kirchen und diese Glaubensform nicht den gleichen Wandel durchmacht wie die Großkirchen. Während die Großkirchen also massiv Mitglieder verlieren, wachsen die Freikirchen leicht. Sie widersetzen sich also dem Gesamttrend und das macht sie besonders interessant.
Jörg Stolz hat eine Studie des Schweizerischen Nationalfonds geleitet, der die Religiosität der Schweiz gemessen hat. Freikirchen sind also klein, sie wachsen aber. Wie erklären sich nun die Verfasser der Studie diesen Erfolg? Jörg Stolz nennt mehrere Faktoren.
Der erste Faktor ist einfach rein demografisch und hat noch nicht so viel mit ihrem Angebot zu tun oder mit ihrer Rede von der Bekehrung. Und so. Es hängt einfach damit zusammen, dass die Frauen in den Freikirchen mehr Kinder haben als Frauen generell in der Schweiz, also hohe Geburtenhäufigkeit. Dann, dass die Mitglieder in den Freikirchen sehr darauf bedacht sind, Ehen mit anderen Freikirchlern einzugehen. Also Christen heiraten Christinnen. Dann hängt es davon ab, dass man die Kinder sehr stark religiös sozialisiert und auch erfolgreich sozialisiert, also dass sie in dem Milieu bleiben. Und dann der letzte Punkt ist, dass tatsächlich das Angebot so ist, dass man tatsächlich Leute von außen bekehren kann, die dann dem Milieu zugutekommen.
Dieses Angebot unterscheidet sich natürlich stark in jeder Kirche. Jeder hat ihr eigenes Programm und ihre eigene Botschaft. Aber den meisten ist eines gemeinsam.
Der große Teil dieser Kirchen versucht, zwei Dinge zusammenzubringen, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht zusammenbringen würde, nämlich eine sehr konservative Ideologie oder ein konservatives Christentum, also die Rede von der Bekehrung des Einzelnen, dass der Einzelne sein Leben Jesus Christus übergeben soll, dass er dann leben soll wie ein Christ. Also eine relativ konservative Theologie, verbunden mit einer sehr modernen Art der Darbringung im Gottesdienst etwa. Also ganz moderne Musik, immer auf dem neuesten Trend, sei es jetzt Rockmusik, Popmusik, Hip-Hop, Techno, was immer gerade angesagt ist, das wird also sofort durch die eigene Mühle gedreht gewissermaßen und wird gebraucht, um die Leute anzuziehen.
Dabei darf die Botschaft nicht zu konservativ sein, weil so niemand mehr die Anforderungen einhalten kann. Aber sie darf auch nicht zu lasch sein, sonst würde sich die Freikirche nicht mehr von anderen Kirchen unterscheiden, so Jörg Stolz. Lange gingen Soziologen davon aus, dass eine möglichst konservative Botschaft anziehend wirkt. Die Studie zeigte aber, dass eine möglichst strikte und strenge Freikirche nicht unbedingt mehr Erfolg hat. Vielmehr spielt die aktive Mission eine Rolle.
Unsere neueste Forschung hat gezeigt, dass Rekrutierung in der Tat eine Rolle spielt. Also das Insistieren darauf, zu versuchen, neue Mitglieder zu gewinnen, das, so schwierig das ist in der heutigen Gesellschaft, das trägt Früchte. Also die Gemeinschaften, die wirklich sich große Mühe geben, neue Mitglieder zu finden, die haben häufig auch einen gewissen Erfolg damit.
Diese Aktivität in der Mission und auch in der Praxis ist typisch für Freikirchen. In Freikirchen versammeln sich jedes Wochenende doppelt so viele Gläubige wie in reformierten Kirchen, obwohl sie viel weniger Mitglieder haben. Jörg Stolz erklärt das folgendermaßen.
Schon historisch bedingt waren und die Freikirchen gehen bis ins 16. Jahrhundert zurück, also das beginnt mit den Wiedertäufern, die von Zwingli bekämpft wurden. Das sind Gemeinschaften der religiös Hochaktiven. Sie definieren sich gewissermaßen so. Also wer Mitglied sein will, der soll sich wirklich zu einem neuen Lebensstil, zu Jesus und damit auch zu einem neuen Lebensstil bekehren. Und dann ist es die soziale Kontrolle, die bewirkt, dass man auch dabei bleibt. Also jemand, der einfach versuchen würde, jetzt dabei zu sein, aber nicht so aktiv wird, der wird halt, vielleicht wird man es ihm nicht offen sagen, aber man wird ihn vielleicht schräg anschauen oder man wird sich sagen, das ist seine Sache, aber ich würde es nicht machen. Das sind Dinge, die man merkt.
Jörg Stolz geht deswegen davon aus, dass Freikirchen weiterhin erfolgreich bleiben, auch aus demografischen Gründen. Aber langfristig wird es auch für Freikirchen schwieriger, vermutet Jörg Stolz. Denn wenn die Gesellschaft weiterhin säkularer wird, lassen sich immer weniger Leute finden, die sich auf irgendeine Art für Religion begeistern lassen.
Antonia Moser. Der Weltkirchenrat steckt in der schwersten finanziellen Krise seit seiner Gründung. Zu schaffen macht ihm vor allem ein großes Loch in der Pensionskasse. Die Kurznachrichten mit Lorenz Matti.
Der Weltkirchenrat mit Sitz in Genf kämpft mit einem 30-Millionen-Loch in seiner Pensionskasse. Jetzt ist er von der Schweizer Finanzmarktaufsicht beauftragt worden, die Kasse aus der Schieflage zu befreien. Hauptgrund für das Defizit ist der hohe Schweizer Franken. Dazu kommt eine schlechte Zahlungsmoral vieler Mitgliedskirchen, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Rund ein Drittel zahlt überhaupt keine Beiträge. Als mögliche Maßnahme wird nun erwogen, das Genfer Grundstück zu verkaufen, auf dem sich die Zentrale mit ihren fast 150 Mitarbeitenden befindet. Schock und Scham. In den Niederlanden sind seit 1945 mehrere 10.000 Kinder in Einrichtungen der katholischen Kirche sexuell missbraucht worden. Dies zeigt eine von der Kirche angeregte Untersuchung einer unabhängigen Expertenkommission. Die niederländischen Bischöfe sind schockiert und beschämt über das eigene Versagen und bitten die Betroffenen um Vergebung. Juristische Konsequenzen werden die meisten Fälle nicht mehr haben, da sie bereits verjährt sind. Christopher Hitchens, ein prominenter Wortführer des sogenannten Neuen Atheismus, ist tot. Er starb im Alter von 62 Jahren an einer Krebserkrankung. Der britische Publizist und Religionskritiker wurde vor allem durch seinen internationalen Bestseller «Der Herr ist kein Hirte» bekannt. Hitchens warf den Religionen vor, gewaltsam, irrational und intolerant zu sein. Seine Polemik gegen Religion und Glaube machte ihn auch zum Befürworter des Zweiten Irakkrieges, den er für notwendig hielt, um die westlichen Werte des Säkularismus zu verteidigen. Das sogenannte Friedenslicht erreicht heute die Schweiz. Das Friedenslicht ist ein relativ neuer Weihnachtsbrauch, der auf eine Initiative des österreichischen Rundfunks ORF zurückgeht. Das Licht wird in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet, mit einer speziellen Laterne nach Österreich geflogen und von dort aus in rund 30 europäische Länder verbreitet. Heute Abend erreicht es mit einem Extraschiff den Bürkliplatz in Zürich.
Das war der Blickpunkt Religion, Redaktion Lorenz Marti.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.